SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen aus Sursee. Sendung persönlich kommt heute aus dem Brettschbauen Sommerhaus, ein wunderschönes Kleintheater mitten in Sursee, und ich freue mich, euch zwei Hiesige dürfen vorzustellen. Auf der einen Seite eine Frau, die mehrere Mal in ihrem Leben aus dem Luzernischen ausgewandert ist und bis heute, auch mit 70, Reisende geblieben ist. Die ehemalige Dolmetscherin Lotti Stöckli. Und auf der anderen Seite ein Mann, der ursprünglich mal Mechaniker gelernt hat. Heute arbeitet er als Therapeut und Gewaltberater, der 44-jährige Andreas Dreier. Schön, seid ihr hier. Herzlich willkommen. Andreas Dreier, als ich euch gesagt habe, Lotti Stöckli sei hier mit dabei, habt ihr freudig reagiert? Was wisst ihr über sie?
Ja, ich weiss, dass ihr zusammen eben so Dokumentarfilme macht. Und der Film, den ihr mal ursprünglich über den Jakobsweg gedreht habt, etwa vor 10 Jahren war das, glaube ich. Wir sind uns dort begegnet, in einem Raum inne. Ihr habt, glaube ich, gerade eingerichtet und ich habe übernommen. Ich habe dort ein Selbstbehauptungstraining für Buben geleitet. Und so haben wir ein paar Worte gewechselt über den Jakobsweg und über euren Film. Und ich habe dann manches Jahr darauf den Film regelmässig eingesetzt, um Schülerinnen und Schüler das Pilgern können bekannt zu machen. Also auf einmal auf einer theoretischen Ebene können bekannt zu machen.
Ja, Lotti Stöckli, wie ist das, so eine lokal Prominente zu sein, die sogar junge Männer können euch?
Ja, das freut mich das erste Mal, aber es macht auch ein bisschen nervös.
Nervös im Sinn von?
Ja, ich bin nicht so der Typ, der gerne vor einem grossen Publikum steht. Ich tue lieber im Hintergrund arbeiten.
Dann sind wir jetzt hier schön unter uns.
Ja.
Im Hintergrund arbeiten heisst zum Beispiel eben auch das, was jetzt Andreas Dreier schon angesprochen hat. Ihr seid Filmemacherin, zusammen mit eurem Mann, der das Ganze initiiert hat. Ihr seid jetzt zum Beispiel dieses Jahr 6 Monate in Brasilien unterwegs gewesen, wo ihr eine Dokumentation gemacht habt über die Monokultur von der Sojaanpflanzung und die Folgen von diesem vielen, vielen Gift. Wie kommt ihr auf so ein Thema?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind 2010 unterwegs gewesen nach Amazonien, um den Amazonasfilm zu drehen. Und dann haben wir die letzten 1500 Kilometer im Auto zurückgelegt, bewusst. Weil dann sind wir dort den Staat Mato Grosso gefahren und haben dort zuerst mal die riesigen Sojakulturen gesehen. Wir haben verschiedentlich auch gemacht mit den Grossproduzentengeräten, mit den Kleinbauern, mit der Bevölkerung. Und wir haben auch gemerkt, dass dort unsinnig viel Gift im Einsatz ist für die Sojakulturen. Da haben natürlich Kleinbauern sehr darunter gelitten, die Bevölkerung. Und wir haben aber auch gewusst, dass das Soja auch mit unserem Konsum in der Schweiz zu tun hat. Und dann war es naheliegend. Das ist unser nächstes Thema.
Eben eines von vielen Themen, die ihr schon aufgegriffen habt, also immer auch sehr kritisch aufgreifen und die Missstände ein bisschen aufdecken auch. Wie ist das, wenn ihr unterwegs seid in Brasilien, jetzt, um gerade in diesem konkreten Beispiel zu bleiben? Wer macht denn da was?
Ja, also wir sind ein Team.
Also dir und
der Mann. Der Mann und ich, ja. Mhm. Wir sind ein Team schon, ja, seit wir hier filmen. Und da tut einfach der Mann führt hauptsächlich die Kamera führen und ist für Technik verantwortlich. Aber ich mache das Mikrofon, wenn nötig, eine Lampe aufstellen oder zünden. Und halt ganz viel Arbeit ist im Hintergrund. Wir machen ja immer Filme über die Menschen. Da sind immer viele Menschen dabei. Und da muss man manchmal erklären oder man muss schauen, dass sie nicht ins Bild laufen. Oder muss sie halt auch bei den Stangen behalten, wenn man 3-mal die gleiche Aufnahme machen muss. Und natürlich schon im Voraus daheim beim Vorbereiten.
Und da darf man wahrscheinlich auch nicht zimperlich sein, wenn man so unterwegs ist, gerade jetzt in Brasilien zum Beispiel. Oder?
Ja, da muss man Strapazen auch können aushalten.
Und übernachten muss man dort einfach, wo man gerade ablegen kann.
Ja, 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 wir haben schon ein Zelt unter den Plastikplatten bei einem Film übernachtet. Und wir werden viel eingeladen. In Amazonien haben wir bei einem Gummizapfer in der Hangematte geschlafen.
Aber das ist manchmal auch gefährlich, wenn die Sachen gehen, aufdecken. Gibt es solche Situationen, wo der denkt, hey,
ja, das hat es schon gegeben.
Zum Beispiel?
Bis jetzt, aber man hat das immer erst im Nachhinein eigentlich richtig gecheckt, dass das gefährlich sein könnte. Also, damals, als wir sie filmen, in dieser riesigen Goldgrube von Serra Pelada. Die ist 200 Meter tief, circa. Da haben wir zuerst in Brasilien vom Bergbauministerium Bewilligung müssen haben. Sind weitergeflogen. Das ist im Nordosten von Brasilien. Und die letzten 20 Kilometer haben wir auf dem Lastwagen müssen zurücklegen. Mit dem Gepäck allem. Und dann, weil wir die Bewilligung hatten, sind wir von der Militärpolizei abgeholt worden. In ihr Quartier und dann gerade nachher an den Rand von dieser riesigen Grube geführt worden. Und wir haben gewusst, es sind Frauen verboten, Alkohol und Waffen sind verboten.
Und ihr wollt als Frau gleich dort rein wollen?
Ja, es hat geheissen, ich könnte nicht rein, aber ich habe gesagt, ich bin sowieso in dreckigen Jeans und T-Shirt da. Ich habe nicht,
also, die sind rein?
Ja, ich tue die Haare unter den Chapper unter.
Als ob es jetzt nur die Haare wären, gell?
Ja, eben. Das ja, ist
seid ihr aufgeflogen, oder wie?
Ja, da hat er uns, ein Polizist uns begleitet mit so einem alten VW am Rand der Grube. Dort sind 100'000 Goldschürfer gearbeitet. Wahnsinnig. Und dann sind wir da gesehen, er hat uns Sachen erklärt, wir haben Fragen gestellt und plötzlich sind wir immer mehr umzingelt worden. Und da ist wie ein Echo durch die Gruben ab eine Frau. Ich habe das gehört.
Also hat jemand geschrien, eine Frau?
Ja, und die Leute sind einfach gekommen. Der Polizist hat seinen Revolver genommen, in die Luft geschossen, mich packt am Ärmel, ins Auto gedrückt und wie eine Pfeife los ins Quartier zurück. Und dann musste ich 10 Tage müssen in diesem Quartier bleiben, bis der Mann seine Aufnahme im Kasten hatte.
Das ist die Erlebnis von der Lotti Stöckli, unter anderem eben auch Dokumentarfilmerin. Andreas Dreier, Gewalt und Gewaltberater und Therapeut, seit ihr, habe ich eingangs von der Sendung gesagt. Das hat er vorher auch erwähnt, dass ihr so ein Selbstbehalt Training hat gemacht, wo der dort Lotti Stöckli per Zufall vor ein paar Jahren lernen können. Könnt ihr uns schnell mal einen Einblick geben in die Arbeit, die ihr vor allem auch mit Jugendlichen macht?
Ja, also eben mit den Jugendlichen, da bin ich spezialisiert darauf, mit den Buben Selbstbehauptungstrainings zu machen, wo sie sich lernen, auf eine Art und Weise zu wehren, wo sie auf Augenhöhe bleiben beim Gegenüber. Und das ist in der Turnhalle meistens, da ist sehr viel Bewegung drin, gewisse Gespräche sind drin, aber Buben mögen viel erzählen, aber nicht viel zulassen. Und meistens ist das 5 Minuten und manchmal dann kann das länger werden, oder? Aber meistens ist wirklich viel Bewegen, viel Spielen, viel Übungen sind dort.
Also ist das Kämpfen denn auch ein bisschen?
Es ist zum Teil Kämpfen, ja. Es ist ein sehr spielerisches Kämpfen. Nicht darum geht, wer siegt oder verliert. Und sondern was sie merken, dass es gut tut, so miteinander Kraft können, einander zu zeigen, ohne dass man einander weh macht.
Und was ist euer Part von diesem Spiel, sage ich jetzt mal?
Ja, ich bin natürlich der, der alles anleitet, wo die Gruppe, die Sicherheit dieser Gruppe gibt, dass die gut, dass da niemand irgendwie drunter kommt, nichts Unfaires passiert. Und ich selber spiele auch mit diesen Buben, oder? Weil da sind gewisse Techniken, mentale, körperliche Techniken dabei, dass sie das Spielen so lernen, wo sie dann bei mir abschauen können.
Aber das ist jetzt nicht die ganze berufliche Tätigkeit von euch. Nein. Das ist jetzt einfach ein Punkt daraus rausgenommen, oder?
Also interessant ist einfach, dass aus dem Punkt des Selbstbehauptungstrainings sehr viel in meine anderen 2 Bereiche der Arbeit hineinfließt. Das eine ist, dass ich natürlich in Schulen Interventionen machen. Also es geht von Mobbing bis sexualisierte Gewalt. Und dort arbeite ich auch ganz fest auf dieser körperlichen, spielerischen Ebene, weil dort einfach das Merken, wo sind denn die Grenzen, viel einfacher möglich ist für die Kinder und Jugendlichen. Ja, und das andere ist die therapeutische Arbeit, die ganz allgemeiner Art ist, aber viele Leute kommen dort, wo es um Konflikt, wo es um Gewalt geht. Das sind kleine Mädchen, Buben, Jugendliche bis ältere Frauen und Männer.
Aber was heisst Gewalt? Man stellt sich ja dort schon fast ein bisschen Kriminelles vor. Das ist nicht so gemeint, oder?
Ja, das sind schon. Zum Teil sind es natürlich schon Leute, die mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, offiziell, die geschickt werden von dem her. Aber ich habe mehr Leute, die sich selber melden, oder eben von anderen gemeldet werden, sagen wir eben ein Kind, das von Eltern gemeldet wird, dass sie die Unterstützung bei mir beanspruchen.
Und die kommen dort zu euch, in euer Büro, in euer Sprechzimmer, sage ich jetzt mal. Ja. Ihr seid in einem Einfamilienhaus daheim und habt unten in so ein Sprechzimmer eingerichtet. Und wie findet ihr denn hier der Umgang? Also, ihr habt vorher von der richtigen Augenhöhe geredet. Die ist ja noch anspruchsvoll, die zu finden mit Jugendlichen, die in dem Sinne jetzt gewalttätig sind.
Ja, klar. Ich zeige natürlich immer gut, wie das Verhalten von meinem Gegenüber auf mich wirkt. Ich bin da sehr transparent und bin da im Kontakt mit denen, die kommen. Und das ist ein grosser Teil von der Arbeit, ist, man redet miteinander. Und ein Teil, wo es eben, wie das wieder rein in vom Selbstbehauptungstraining kommt, ist das wirklich das körperliche Einüben von gewissen Verhaltensweisen, von eben vor allem Leute, die mit Konflikt und Gewalt zu tun haben, dass die üben, zum Beispiel, wie kann ich weglaufen? Weil das ist gar nicht so einfach. Das ist etwas vom Ersten, wo solche, die reinschlagen, müssen lernen, eine Notbremsstrategie, wie weglaufen und dort gibt es eben ganz viele verschiedenste Gefühle dabei, die einem auch bremsen beim Weglaufen. Und da müssen wir einüben. Und es kann auch sein beim Weglaufen, dass man es ans Gegenüber fertig machen will. Und da kann eine kleine Handbewegung länger, wo man am Gegenüber das abwerten oder der andere Mensch auch dort dem sehr grosse Angst machen.
Aber gerade Buben wollen ja nicht als Weicheier gelten, oder?
Ja, genau. Und das ist eben bei dem Weglaufen, ist das natürlich, es braucht ganz viel Mut weglaufen. Wer kann weglaufen, ist echt stark. Und das ist etwas, wo denen eben die Gefühle, wo sie überhaupt dann merken, aha, ein Bub hat es mal sehr treffend gesagt, hat plötzlich nach einer Einheit herausgefunden, der grösste Feind bei einem Weglaufen sind nicht die anderen, die etwas machen könnten, sondern unter einem könnten eben, weiss ich was für Beleidigungen hinten nachrufen, sondern die eigenen inneren Gedanken, dass die einem bremsen, dass man sich ja auch keine Blöße geben will.
Der Andreas Dreier, ursprünglich Mechaniker gewesen. Mehr über die Stationen von seinem Leben, die ihn jetzt zu diesem Punkt gebracht haben, ein bisschen später hier in der Sendung, persönlich auf SRF1. Wir machen mal schnell einen Sprung zurück in die Zeit, wo Lotti Stöckli ist aufgewachsen, nämlich in Grossdietwil. Das ist im Luzerner Hinterland. Ihre Eltern haben Restaurant, Metzgerei und Landwirtschaftsbetrieb geführt. Zusammen mit 7 Geschwistern ist sie aufgewachsen. Alle sind hier in diesem Betrieb auch mit integriert. Da hat man natürlich Hand anlegen und mitschaffen. Was konkret?
Ja, eigentlich überall, wo es Not am Mann war. Hauptsächlich in der Küche, beim Abwaschen, Abtrocknen. Man hatte noch nicht so Apparate. Und ja, auch im Service, zuerst hinter dem Buffet. Man hat die leeren Flaschen im Keller da und voll nie gebracht. und zwischen dem Morgen beim Putzen überall.
Habt ihr das gut in Erinnerung, zum Beispiel servieren?
In der Jugend haben wir nicht so serviert. Einfach hinterher, wie ich gesagt habe. Aber später, als ich nach der Sekundarschule wochenlang, tagelang serviert habe daheim, da muss ich sagen, habe ich sehr unter dem Rauch gelitten. Ich hatte ständig brennende Augen.
Und dann ist noch zünftig geraucht worden in den Beizen, oder? Und im Luzerner Hinterland vielleicht noch eine Stunde mehr.
Das waren Raucherhöllen, wirklich. Ja. Und man hatte schon einen kleinen Ventilator, aber der hat es nicht gebracht.
Hat ihr mal geraucht, Andreas Dreier? Nicht, hä?
Ja, und da habe ich gelitten darunter. Ich bin die alle ein bisschen die Augen kalt auswaschen. Aber schlimm war es, die Nacht um 12:30. Da konnte ich nicht einschlafen, weil die Augen so gebrannt haben.
Also das ist eine Erinnerung, die ich bis heute mit 70 noch in euch trage. Da hat mir gesagt, ihr hättet auch in der Metzgerei mitschaffen, zum Beispiel auch putzen. Und da habt ihr mal einen schweren Schnitt gemacht bei der Aufschnittmaschine. Was ist da passiert?
Ja, am Freitag hat man ja nicht Fleisch gegessen. Da sind keine Kunden gekommen, hat man jeweils die Metz geputzt. Und wir, die älteren Geschwister, am 11 Uhr war die Schule aus und dann war Metz geputzen angesagt. Und dann ist es passiert, dass ich beim Reinigen von der Aufschnittmaschine ins Fingerbeere geschnitten habe. Und das weiss man ja, die blüht es wie verrückt. Aber man hat mich gekannt, der Vater war in der Nähe, hat sofort wollen, den Verbandskasten holen. Aber hat mir zuerst ein Taburettchen hergegeben, dass ich mich setzen kann. Aber er hat nicht mögen, mit dem Verbandskasten hat es mich in den Boden rausgerührt. Ich bin ohnmächtig geworden. Und das war damals so ein richtiger Plattenboden. Und dann hat die Mutter mithelfen, weil es ist dem Vater schlecht
geworden. Dann bist du auch schlecht geworden. Ja, der ist aber auch noch zusammengekommen, oder was?
Nein, er ist rechtzeitig abblicken. Aber ich konnte am Nachmittag nicht in die Schule gehen, nicht wegen der Schnittwunde, die war gar nicht so gross. Aber ich hatte Beulen an der Stirn und an den Backen. Und dann haben wir gemacht.
Und er hatte wunderbare lange Haare, also Zöpfen oder wie?
Ja, das war damals eigentlich Tradition.
Das hat man quasi tragen müssen.
Also speziell mein Vater hat das gewünscht, dass mir die Töchter die Haare nicht abschneiden. Und ich weiss, ich konnte darauf sitzen, auf die Zöpfe.
Das gibt auch noch zu tun, oder?
Das gibt es zu tun und das Haare da, das tut auch weh, bis die gemacht sind. Und, aber wir durften doch, wenn die obligatorische Schulzeit fertig ist, haben wir die Haare schneiden.
Zöpfen ab.
Und am gleichen Tag vom Schulschluss bin ich ins Nachbardorf zu den Coiffeuse zu Zöpfen schneiden.
Was war denn das für ein Gefühl? Das Leben ohne Zöpfe?
Ja, das war schön. Das
ist schon befreiend,
oder? Ja.
Man konnte einfach abhocken, ohne dass du so eine Wurst warst.
Und neue Frisuren ausprobieren.
Ja, klar. Ja. Der Andreas Dreier ist mit zwei Brüdern und einer Schwester aufgewachsen. Seine Eltern haben ein KMU geführt damals, medizinische Instrumente. Das Handwerkliche hat schon immer eine grosse Rolle gespielt hier bei euch. Bei euch ist viel gebastelt worden. Was heisst das?
Ja, wir haben selber gemacht, was wir haben können am Haus, was es jetzt tut gehabt. Meine Mutter, die hat selber uns Kleider genäht, sich selber auch Kleider genäht. Das hat sich durchgezogen, das ist heute noch so. Also ich muss so eine kleine Necke haben, wo ich einen Haufen Schrauben habe und die nötigsten Sachen gerade selber flicken oder
also
optimieren.
Das habt ihr auch. Ihr habt eine kleine Werkstatt für euch, wo ihr auch Türen zu tun könnt und alles für euch schön könnt ein bisschen rumgrümscheln dort.
Ja, genau. Ja.
Aber wenn jetzt Mutter Kleider gemacht hat, ist das immer lustig gewesen? Ist das immer toll gewesen? Ich weiss nicht. Vielleicht hat man ja dort als Jugendlicher mal andere Vorstellungen gehabt. Oder hat das gut funktioniert?
Das war eher im Kinderalter gewesen.
Okay.
Ja. Und hat es nicht so gestört. Ja.
Aber das Basteln.
Sie hat es auch schön gemacht.
Eben.
Wir sind gut angekommen.
Sie hat an dieser Stelle auch gesagt. Ja. Das Basteln hat euch dann auch zum Modellflüger-Basteln geführt. Und zwar leidenschaftlich. Da seid ihr schon ganz früh in einem Club beitreten, habt ihr mir gesagt. Das ist ja ein spezielles Hobby. Also auch eher etwas introvertiert. Was war das für eine Gruppe, in der ihr als Jugendliche eigentlich in eine erwachsene Welt gekommen seid?
Ja, ich habe dort so in der Oberstufe gemerkt, jetzt wirst du erwachsen, jetzt musst du ernst werden. Und ich hatte dann schon ein paar Modellflüge K2-3 und die sind immer etwa in Boden, halt dann, früher oder später. Und habe gemerkt, da brauche ich Unterstützung. Und bin dann beitreten zu der Modellgruppe Schöftland. Und dort haben wir, Kollegen und ich, ganz gute Unterstützung bekommen von diesen erfahrenen Männern, wie wir mit diesen Modellen, wie wir die steuern müssen, was es da für Finesse gibt, um die wirklich gut zu bauen und gut zu flicken. Und das war für mich eine ganz schöne Zeit gewesen, also zu merken, die Männer, die miteinander, das war immer eine riesige Gaudi gewesen. Da hat man natürlich wieder gelacht, wenn einer irgendwie das Flugzeug in den Boden versenkt hat. Aber es ist ganz viel, wir haben einander sehr gross auch unterstützt. Und das war für mich sehr eindrücklich, so aufgehoben zu sein dort in dieser Gruppe.
Und ihr habt das Hobby auch finanziell noch etwas aufpoliert, indem ihr seid Schweizer Örgeli spielen, zum Teil Strassenmusikant.
Genau, ja, weil das sind ja die Flugzeuge, die Fernsteuerung, das war teuer gewesen, damals noch sehr. Um die finanziellen Mittel zu haben, dort habe ich als Bub intensiv Schweizer örgelt und habe dann angefangen, in der Oberstufe auf der Strasse aufzutreten. Und
das war lukrativ.
Das war sehr lukrativ. Gewesen, ja.
Sehr lukrativ?
Ja.
Also da hat er wieder mal für eine Fernsteuerung gelangt.
Ja, oder für den nächsten Flüger. Und das ist einfach,
ich glaube, er hat also gut gespielt.
Ja, und ich glaube, die Leute haben vor allem Verbarmen mit mir.
Er hat dir abgeschrieben, für was es ist.
Nein, das natürlich nicht. Aber ich bin dort auf dem Küferli gesessen und habe mein Griffelschachtel vor mir gehabt, wo man das Geld reintun konnte. Und dann hatte ich ein Sennenkottel an und Jeans, Turnschuhe so. Und ich habe immer ganz ernst in den Boden hingeschaut. Und einmal bin ich sogar im Blick gekommen. Mit dem ernsten Blick bin ich im Blick gekommen. Grosse Fotos.
Aber im Blick kommt man nicht einfach so. Habt ihr etwas bosget oder wie?
Nein. Ja, es war so. Ich bin in Bern auftreten. Ich habe mich vorher erkundigt, wie das geht mit der Strassenmusik. Dort auf die Polizei angerufen. Und irgendwie habe ich es entweder nicht ganz mitbekommen oder bin ich ganz informiert worden, wie die Regeln genau gewesen sind. Und dann bin ich irgendwie am falschen Ort gewesen, dort zum Spielen. Ich habe zwar immer schön den Platz gewechselt, aber irgendwie bin ich 100 Meter zu weit hinten gewesen, wo man noch nicht durfte, um diese Zeit zu spielen. Und dann ist die Polizei gekommen und dann ist nachher der Blick und hat das Interview mit mir gemacht und so. Ja.
Übrigens, Föteli, das haben wir ins Internet hier auf srf1.ch, wo der Andreas Dreier im Blick gekommen ist. Trauen von der Musik bei euch in der Grossfamilie. Lotti Stöckli, nehmen wir an, da tut man noch etwas zusammen. Oder hat man musiziert?
Ja, die hat eine Rolle gespielt. Und weil vor allem die Mutter ist aus einer sehr musikalischen Familie gekommen und ihr Traum war, eine Hausmusik zu gründen, dass jedes von den Kindern ein Instrument lernt. Der älteste Bruder hat Handorgelstunden genommen und dann die älteste Schwester Klavierstunden.
Das ist das, was ihr hättet machen wollen, oder?
Genau. Ich bin ein Jahr zu spät gekommen. Und das hätte ich so gerne gemacht, Klavierspiel. Und dann hat es einfach geheißen, ja, zwei, das geht nicht. Wir haben nur ein Klavier und dann wollt ihr gleichzeitig üben. Und dann gibt es immer Streit. Und dann habe ich in der dritten Klasse Gitarren bekommen. Und zuerst hatte ich noch Freude gehabt, aber als ich sie einfach nie konnte stimmen. Oder ich bin in die Stunde. Jede Woche, dann hat sie gestimmt und am nächsten Tag hat sie daheim nicht mehr gestimmt. Das habe ich gehört, dass sie nicht stimmt.
Aber nicht wirklich können stimmen.
Ja.
Und das ist das verleidet, oder?
Ja, gewaltig. Irgendein ist...
Was heisst gewaltig?
Ja, es hat einfach noch nichts getönt.
Ja.
Und dann habe ich wirklich einmal so gerade so in meinem Impuls die Gitarre an Klavierecken geschlagen.
Also der hat es kaputt
unter. Ja, der hat es gerostet und der ist fertig.
Wäre das auch ein Fall für euch getragen?
Nicht wirklich. Ja. Wenn es regelmässig gut auftritt, vielleicht schon. Ja.
Lotti Stöckli hat die Handelsschule gemacht und hat als junge Frau, die sie auch ein auf dem Beruf gearbeitet hat, einen grossen Traum gehabt, nämlich den Traum nach Amerika zu gehen. Wie hat er sich Amerika vorgestellt?
Ja, einfach schön, alles ist in Butter, alles ist einfach anders.
Das ist eine Sehnsucht, die du gehabt hast.
Ja, die Weite und die Haufen Städte, die sicher interessant sind.
Ja. Ihr habt mich nachher beworben als Au-pair auf einen Inserat herren und da seid ihr sogar von dieser Familie, die euch beworben hat, in der Schweiz. Ihr seid in die Schweiz gekommen und die sind euch begutachten.
Ja. Ich kann
das ist sehr speziell.
Ja, ich kann mir in ein Hotel gehen, auf Luzern.
Antraben?
Ja, sie haben mich prüfen. Ich weiss nicht, in welchem Sinn. Aber meine Eltern haben ja nicht so Freude gehabt und sind darum mitgekommen. Sie wollten die Familie auch lernen können. Aber so in einem kurzen Gespräch vernimmt man ja nicht alles. Aber ich war fest überzeugt, dorthin möchte ich gehen. Also ich möchte, das ist die Möglichkeit, um nach Amerika zu gehen. Und da habe ich lange nichts gehört, ein halbes Jahr nichts. Und plötzlich hat es geheissen, am 26. Januar 1968, da hatte ich einen Flug nach New York und dort werde ich abgeholt.
Und der Tag ist schon nachher gekommen, der 26. Januar. Da seid ihr mit der Swissair, nehme ich an, damals darüber geflogen auf Amerika. Wie habt ihr das in Erinnerung?
Ja, das war schon noch ganz anders gewesen, wie man heute die Flüge einsteigt. Das war, glaube ich, ein DC-8 mit etwa 80 Plätzen. Wir waren sage und schreibe 17 Leute in diesem Flügerin. Ich habe sie gezählt.
17 Leute für nach New York.
Ja.
Im Vergleich zu heute, wenn man sich das mal vorstellt.
Ja.
Das ist wahrscheinlich einmal in der Woche so ein Flug gegangen oder so.
Das weiß ich nicht mehr.
Das habt ihr auf jeden Fall noch in Erinnerung.
Das habe ich in Erinnerung. Und ich habe in Erinnerung, dass die Hostess, wie man damals gesagt hat, die ist unterwegs zu mir zugesessen. Sie hat nichts zu tun gehabt. Und hat viele Fragen gestellt. Und wo sie dann auch ein bisschen gewusst hat, was die Zukunft ist, hat sie gesagt, hat sie mir Angst machen wollen. Und hat gesagt, als ich dann einfach allein, ich war knapp 23, allein auf Amerika gehe, ich kenne die Familie nicht. Ja, sie hat mir recht ins Gewissen geredet, aber es hat mich nicht beeindruckt.
Die ist doch, die ist doch einfach neidisch gewesen, ja, dass dir hier den Mut hat und das durchzieht und den Traum verwirklichen. Und das ist nachher auch gut gekommen, oder?
Das ist sehr gut gekommen. Ich hatte sehr viel Glück mit dieser Familie.
Und konnte auch noch einen Job mischeln auf dem Konsulat, auf dem Schweizer Konsulat zu New Orleans, wo nachher die Lotti 2 Jahre lang tätig war. Also das war eine ganz gute Zeit, die dir dort hatte, unter dem Strich.
Sehr. Ja.
Und das ist natürlich eben auch das Reisevirus, das dann angefangen hat und das ich am Anfang auch gesagt habe, das haben beide Gäste. Oder? Andreas Dreyer ist einer, der gerne schon von jung aufgereist ist. Also als Jugendlicher Interrail halt, so während der Lehrzeit, wo der Mechaniker gelehrt hat. Und später sind das andere Erfahrungen gewesen, bis zum heutigen Punkt, wo dir jetzt mir gesagt hat, es sei noch nicht allzu lange her, ein paar Monate durch Thailand und Australien gereist mit eurer Familie. Mhm. Das ist auch noch speziell. Eure Familie, also das sind 10-jähriger Sohn und eine 12-jährige Tochter, wenn es mir recht ist. Mhm. Das ist ein grosser Aufwand. Also, wie habt ihr das gemacht?
Ja, also wir haben jahrelang haben wir Ferien gemacht im Waldoss, im Tessin, auf dem Campingplatz und haben immer gesagt, wenn wir dann mal eine Reise machen, machen wir eine rechte. Wir haben auch die Skiferien abgespart und dann plötzlich wo unsere Freunde von Australien mal bei uns waren. Und dann haben gesagt, ja, weisst, wenn es ja nicht die umgekehrten Jahreszeiten wären, dann würden wir euch schon mal besuchen. Ich könnte im Sommer gut mal ein bisschen länger frei machen. Und dann haben wir gemerkt, ja, das ist ja gar nicht so schlecht, in der Wüste von Australien unterwegs zu sein, wenn es dort der Winter ist. Ist viel erträglicher. Und dann ist aus der, und hat er gesagt, ja, dort so spontan, weiss, wir sind in irgendeinem Rotsee auf einem Bänkchen gesessen. Und gesagt, also gut, komm, gehen wir, machen wir das. Und dann habe ich schon wieder hinter sie rausgeholt. Aber dann, nein, dann haben wir wirklich durchgezogen. Wir haben ein grosses Sparsäule aufgestellt und haben das gefuttert. Und auch, wenn wir wieder verzichtet haben, haben wir wieder dort reingefuttert.
Also bewusst auch verzichtet, ja, auf das verzichtet, ja, und dafür, ja, wieder einen Batzen, ja, drin. Ja.
Und so haben wir es dann beieinander gehabt, dass wir haben können. Insgesamt sind wir, glaube ich, 10 Wochen unterwegs gewesen, so. Zuerst in Thailand und dann eben mit dieser anderen Familie durch die Wüste von Australien durch.
Es gibt ja immer ein bisschen Reaktionen im Umfeld, oder? Dass die Leute sagen, was macht ihr? Was? Mit der ganzen Familie? Oder wie habt ihr das erlebt?
Ja, gut. Ja. Viel, ja, Zuspruch und, ja, und Leute, die gesagt haben, das möchten sie auch machen, natürlich. Ja. Oder?
Ja. Ja. Ja, gut. Ihr seid Mechaniker gesehen, auch das abgeschlossen als Beruf, habe ich gesagt. Aber ihr seid von Anfang an eigentlich gemerkt, das ist nicht das, was euch jetzt ein Leben lang wird glücklich machen wird. Ihr habt euch schon als Jugendlichen, als Stift interessiert für Missions- und Entwicklungspolitik. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich bin in den Kurs gegangen. Also eben, ich habe nach 2 Jahren Stift, habe ich gemerkt, dass die Maschine, das ist nicht das, was mich interessiert. Ich war eigentlich enttäuscht gewesen, dass ich gar nicht so technisch wahrscheinlich so jetzt da wirklich eine Laufbahn vor mir habe. Und gemerkt, dass es liegt mir viel mehr, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen zu arbeiten. Und dann eben den Kurs, ich weiß nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin, den Kurs zu machen überhaupt. Das war einfach etwas Fremdes gewesen, etwas anderes. Das hat mich sehr interessiert und hat dort angefangen und bin dort fortlaufend in die Wochenende gegangen und teilgenommen.
Was hat man dort gemacht?
Ja, dort hat man geredet über die ganze Nord-Süd-Thematik, wie unsere Welt funktioniert, über ökologische Themen und alles so.
Da seid ihr aber jetzt, nehme ich an, eher einer von den Jüngeren gewesen, oder?
Also, schon, ja. 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 Mhm.
Wo sich aber einfach für das hat interessiert. Ja. Und wo dann auch dazu geführt hat, dass ihr kaum die Lehre abgeschlossen habt, auch weggezogen seid nach Guatemala.
Für ja, Freitag war Stifti fertig, am Samstag bin ich abgeflogen auf Guatemala. Weil ich musste für den nächsten weiterführenden Kurs, der einen Schnuppereinsatz in Übersee beinhaltet hat, ich musste gut Spanisch können. Und dann habe ich gefunden, ja, ich gehe gerade auf Guatemala, hat mir da etwas empfohlen und bin abgereist und bin dort, in einem Monat so schon recht gut können Spanisch lernen. So.
Und wie mit den Eltern verblieben?
Ja, es war so, also die haben mich auch gelassen, weil die haben gewusst, dass das mit mir geht. Ich war immer sehr pflegeleichter. Und die haben gewusst, dass es geht von diesen Interrail-Reisen her. Das war einfach noch ein bisschen weiter. Und ich habe gesagt, ich schicke dir ein Telegramm, wenn ich angekommen bin. Und ich habe dann einfach geschrieben, aus Spargründen, I.O. Und die haben dann nicht recht gewusst, ja, was heisst jetzt das? 1-0 oder was? Haben
die noch Punkte gespart? Oder wie? Nur I.O.
Oder alles hier oder irgendwie so ganz knapp.
Und die Erfahrung in Guatemala und später auch in anderen Ländern, wo du gsi warst, was war das für eine?
Das hat mir einfach mir Eindruck gemacht, die anderen Kulturen eben zu kennenzulernen, wie das ist, dort zu leben. Und das hat mir natürlich sehr eben nöch mitbekommen, weil das sind Privatunterricht gewesen, wo man eins zu eins mit der Person hat. Und dort wirklich können die kulturellen Vergleiche zu machen. Und die haben auch die Schweiz zusammen etwas gekannt.
Ja. Und was hat das bewirkt in euch betreffend eurem Lebensweg? Was ist dort einschneidendes passiert?
Eben, also dort in Guatemala bin ich dann nach einem Monat auf El Salvador gereist, gegen ein Veloprojekt besuchen. Und ich habe dann gemerkt, dass also das wäre ja etwas, weil ich bin ja Velobauer gsi. Ich habe den Stift in ein Aluminium-Liege-Velo gebaut und bin etwa 10 Jahre lang in der Stadt Luzern mit dem umgefahren, mit so einem Verdeck.
So der Dreier mit dem Liege-Velo.
Ja. Und dann habe ich aber gleich gemerkt, dort schon, es ist für mich wichtig, dass ich beruflich weiss, wo es durchgeht, bevor ich längere Jahre in so ein Land würde gehen leben mit den Leuten zusammen. Mhm. In einem entwicklungspolitischen Projekt. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Beruf, der mir längerfristig Freude macht.
Und der ist auch noch irgendwann der RS zwischengekommen. Ja. Der Andreas Dreier ist. Was seid ihr jetzt so gesehen? Haben wir es irgendwo notiert? Ja, das Spitalsoldat. Ja. Und per Feldpost habt ihr eigentlich eure Frau auch ganz konkret lernen können?
Ja, genau, das war so. Ich habe ja die Waffen verweigert im Militär. Ich habe gesagt, die schiessen nicht. Und hatte die können gleich abgeben. Und die haben dann aber nicht mehr Sonderjobs organisiert, wenn sie schiessen. Da hatte ich ganz viel Zeit gehabt, zum Musik hören und zum Briefe schreiben. Und auf dieser Liste, wo dann drauf steht, wer alles Briefe und Päckchen bekommen hat, ist manchmal so 2, 3, 4, du hast die voll mit Andreas Dreier. Und da hat es eine gegeben, eine junge Frau, das war Barbara Steiner. Und die hat mir jede Woche geschrieben und ich ihr auch. Und sie hat mir auch viel Päckchen geschickt. Und so sind wir uns eigentlich wirklich via Feldpost sind wir uns näher gekommen. Und in der Verlegung in Glarus sind wir dann ein Paar geworden.
Eine schöne Geschichte. Heutzutage, wo man sich irgendwie im Internet lernen können, damals noch über die Feldpost. Lotti Stöckli, wo ihr aus Amerika seid zurückgekommen, dann habt ihr ja auch euren Schatz, der Sepp, lernen können, oder? Wie ist das gegangen?
Meine junge Schwester, wir haben viel zusammen unternommen. Und wo sie vernommen hat, am Freitag, ich komme am Samstag heim, hat sie alle so Gleichaltrige zusammentrommelt, so viel, als sie konnte. Aber sie hat damals noch geschafft am Samstag. Und dann hat sie gefunden, ja, ich mache einen Treffpunkt ab und irgendjemand muss die Lotti holen auf Grossdietl. Und dann ist eben ein paar Tage vorher der Sepp heimgekommen von Lauteren. Und hat sie gefunden, er hat ein Auto. Und der hat gerade niemand, der ihn muss chauffieren muss, der soll die Lotti holen.
Also wahrscheinlich im Hinterkopf auch, das wäre noch einer.
Ja, fast ein bisschen gekoppelt.
Und dann ist das Lied zum Zusammensein gekommen?
Wir hatten einen ganz lustigen Abend mit lauter so Gleichalterigen und gesungen und Kaffee getrunken damals noch mehr. Kaffeeschnaps.
Eben.
Und es hat gerade gefunkt. Ja,
es hat gefunkt und dann hat es schon gleich mal einen Sohn gegeben. Und mit einem jährigen Sohn seid ihr damals nach Chile ausgewandert. Euch ein Mann, der ein Lehrer war, hat dort einen Job gehabt an einer Schweizer Schule. Das war eine Zeit, wo Chile jetzt nicht gerade der sicherste Platz auf der Welt war. Oder? Also, nehmen wir an, hat es viele Reaktionen gegeben, als ihr so etwas machen wollt, wo man gesagt hat, geht es eigentlich noch?
Genau, das ist ein Jahr nach dem Allende-Putsch. Es ist eine Militärregierung an die Macht gekommen. Und es heisst, ihr spinnt ja mit einem Kleinkind auf Chile gehen, auf Santiago speziell. Da hat es noch an jedem Ecke Militär mit den Waffen. Aber wir haben uns gemeldet, wir hatten fest den Drang gehabt. Wir haben beide schon ein bisschen den Latino-Virus in uns gehabt, den wir vorher schon in Mexiko und Guatemala...
Das Reisen, oder? Generell, das oder? Reisen so in andere Kultur zu gehen. Also, das ist dir hat es richtig gesagt, es war ein Drang, den du gehabt hast.
Ja,
und
ja.
Ich denke, das ist jetzt einfach auch eine einmalige Chance und seit so nach Chile.
Ja, und es gibt auch ein bisschen Sicherheit, wenn man einen Vertrag hat. Mhm. Oder
aber wie hat er denn dort gelebt? Ist das irgendwie abgeschottet von der Aussenwelt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir konnten nicht in der Nähe von der Schule wohnen. Es haben alle so 3/4 Stunden mit dem Auto weiter weg am Rand von der Stadt gewohnt. Weil die Stadt hat sehr viel Luftverschmutzungen gehabt von Autobussen und Industrie und so. Und da sind wir abgelegen gewohnt, das Kleinkind. Es war nicht so einfach am Anfang. Wir hatten kein Gepäck noch. Das ist 3 Monate gegangen. Wir haben 6 Wochen aufs Elektrisch gewartet. Das heisst, wir haben duschen am Nachmittag, es war glaube ich Sommer, mit dem Gartenschlauch. Und kochen mit einem einflammigen Campingkocher.
Und in dieser Zeit war dann gleich auch noch das zweite Kind unterwegs, gell? Also eure Tochter ist auch in Chile geboren, zur Zeit von Ausgangssperre. Wie ist das denn euch gegangen als werdende Mutter? Dort also, abgelegen seid und die haben gewusst, es ist Ausgangssperre und irgendwann kommt es zur Geburt.
Jawohl. Es ist die Schwangerschaft gut gegangen, aber eben, als es dann genocht hat, der Termin näher kam, da hatte ich furchtbare Angst gehabt. Ich müsste plötzlich mitten in der Nacht eine Stunde lang durch die Stadt fahren, wo Ausgangssperre ist. Was passiert denn? Schießt jemand? Und da habe ich das im Gynäkologen gesagt. Also, ich habe wahnsinnig Angst. Ich habe mich dann auch verkrampft. Und dann hat man halt Kontrolle gemacht, Fruchtwasserpunktion damals noch. Und dann hat der Arzt entschieden, wir könnten den Kaiserschnitt machen. Am Samstagmorgen, in aller Ruhe.
Ja,
der Mann bringt.
Und so ist das Kind geboren worden.
Ja.
Die sind dann nachher irgendwie nach 4 Jahren zurückgekommen mit der ganzen Familie nach Sursee. Wie war das gewesen, wieder in Sursee zu sein, wieder irgendwie in einem Quartier zu leben, nicht mehr irgendwie so abgeschottet, völlig im Zeug durchaus?
Das war sehr angenehm gewesen. Und auch aufbauen, weil in Chile bin ich ja ganz allein mit der Familie, also allein. Man hatte nicht Gespendli, Nachbarn, die einen Menschen ein bisschen unterstützen konnten. Und dann sind wir auf Source gekommen, in ein ganz angenehmes Quartier. Ich hatte Nachbarinnen, wir haben ein bisschen Kinder austauscht. Und das hat gut getan, wieder ein bisschen wie soll ich sagen, unter den Leuten
zu haben, oder? Und Beziehungen auch zu pflegen. Ja. Oder? Ist es so, dass dann nachher, dass ein paar Jahre gegangen ist und dann sind sie dann gleich noch einmal ausgewandert, ein Stückchen, das mal nach Brasilien. Und da gibt es auch wieder ganz viele Geschichten zu erzählen. Was mich einfach noch beeindruckt hat, was ihr mir gesagt habt, die sind in Brasilien gewesen, wo ihr auch habt angefangen mit diesen Dokumentarfilmen, wo die ganze Familie auch unterwegs war am Drehen und mitgemacht hat. Und dann habt ihr von Brasilien aus hier daheim in der Schweiz ein Einfamilienhaus bauen. Ja. Wie geht das? Von Brasilien aus Haus bauen?
Ja, der Mann und ich haben einen kleinen Kuhhandel abgeschlossen. Ich habe gesagt, ich möchte einfach gerne mein Häuschen mit einem Garten haben, wenn ich zurückkomme. Und er ist nicht so der Baumeister und der
ja. Ich kann ja Filme drehen.
Ja. Und ja, da haben wir uns geeinigt. Land haben wir schon vorher gekauft. Und dann haben wir uns geeinigt, irgendeinen schnellen Plan zu machen mit dem Architekt. Und dann ja, haben wir gedacht, das kommt schon gut. Der Architekt macht das schon.
Ja, ja. Und entscheiden, was für Blättchen ihr im Badezimmer wollt, das hat man dann ja auch gerade dem überlassen. Ja. Wie?
Aber der. Nein.
Ah. Ja, aber den hättet ihr ja nicht auslesen können, oder?
Da hatte ich den Gottlob, der ältesten Brüder, der gesagt hat, also da muss jemand ein bisschen schauen, ich kann nicht alles dem Architekt überlassen. Und hat sich wirklich fest eingesetzt, immer wieder schauen, hat mir Kochiplättli-Muster nach Chile geschickt, nach Brasilien.
Das ist aber nicht, die sind doch verbrochen.
Ja, die sind ganz verbröselt.
Aber das ist gut gekommen mit dem Badezimmer.
Ja.
Gut. Und aber das Haus auch.
Ist auch dank auch der Schwägerin. Ja. Sie sitzt auch da. Sie hat, ich habe ihr vertraut in den Farben und allem, was sie wird auslesen.
Das lobt der Schwägerin. Jetzt, wenn ihr das hört, Andreas Drey, ihr habt ja auch mal ein Haus gebaut. Wenn ihr das Vertrauen gehört, das hier ein Stöckchen hatte, ist das bei euch, wie ist das bei euch abgegangen?
Das Haus bauen? Das Haus bauen, ja. Ja, das war eine sehr intensive Phase. Wir hatten ein kleines Kind schon gehabt. Die Tochter war schon auf der Welt und der Sohn ist genau in dieser Zeit auf die Welt gekommen, wo das Haus am Bauen war. Und da denke ich gar nicht gerne daran zurück.
Weil es einfach mit viel Ärger und
sehr Aufwand. Viel Ärger, ja.
Gut, dann lassen wir das. Es gibt ja noch andere Sachen. Ihr seid ja in den verschiedensten beruflichen Stationen gewesen. Eine möchte ich noch rauspicken. Ihr seid, habt euch ausgebildet zum Religionslehrer. Das ist ein halbes Theologiestudium. 3,5 Jahre geht das. Lustigerweise ist euer Bruder auch Religionslehrer. Ich weiß nicht, was hier abgefährt hat von der Familie her. Aber was mich interessant dünkt, wie macht man das Thema Religion einer Bande Jugendlichen schmackhaft?
Ja, also wichtig ist einmal einerseits die Themenwahl, dass es Themen sind, die die Jugendlichen auch angehen. Oder? Also jetzt eben die ganze Gewaltthematik oder dann das Thema von Suizid. Das sind so Sachen, die bei mir immer trainieren gekommen sind. Und dann ist es auch der Umgang mit den Jugendlichen. Sich so unterrichten, dass die angesprochen sind, dass ich klar die Klasse führen, aber sie gewisse Freiheit haben und das Vertrauen zu mir haben, um dem Unterricht teilen.
Aber da spürt man schon Widerstand,
natürlich,
oder?
Ja. Das ist ja noch nicht. Ich meine, Widerstand geben ist auch auf der Oberstufe, wo ich immer unterrichtet habe. Das gehört auch dazu, gewissermaßen.
Also es sind auch Grenzerfahrungen, die ihr auch daraus profitieren am Schluss, oder wie?
Ja, sicher. Ja. Schon. Ganz viel von meiner Anleitungskompetenz habe ich so beim Schulgehen wirklich so bekommen.
Wie war das für eure Kinder, also wenn der Vater Religionslehrer ist?
Ja. Dann hat das gefallen ihm. Ja.
Ist wahr? Ja, ich habe mir jetzt so überlegt. Ja,
also gut, ich
bin ja Religionslehrer.
Ich habe in dieser Zeit, wo die Kinder jetzt waren, nur noch 3-4 Stunden in der Woche so unterrichtet. Oder? Das war also am Anfang so ein Standbein gewesen, also von Selbstständigkeit.
Ist es denn eigentlich auch der Glaube gewesen, der gemacht hat, dass ihr mit eurer Frau zusammen, noch ganz jung, die noch keine Familie hatte, zusammen 3 Monate unterwegs seid und den Jakobsweg gemacht?
Nein, das ist nicht,
so
das
ist nicht
der Glaube gewesen.
Das war die Frau in dem Fall.
Nein, es war eben so. Meine Brüder waren im Zivildienst und der hat das nicht alles am Stück gemacht. Da habe ich dem gesagt, du kannst nicht die 3 Monate, wo du musst wieder einen Unterbruch machen, für mich eine Stellvertretung machen. Und dann haben wir also so einen Deal gemacht, der hat bei mir übernommen und wir haben gewusst, jetzt 3 Monate, jetzt kommen wir weg. Und dann, ja, was machen wir? Und ich habe ich habe ganz viel Religionsunterricht verrissen gegeben, das unterwegs sein mit den Jugendlichen so. Das habe ich ganz gut erlebt. Und das Pilgern, das Wallfahren, Pilgern habe ich so kennengelernt. Also das heisst eben an einen anderen Ort hingehen, wie das einem verändert, wenn man eine Reise macht. Und der Jakobsweg, das hat mich schon immer interessiert. Ich dachte, das werde ich mal machen. Und dann habe ich gefunden, ja, gut, also das ist es. Und es sind so 81 Tage von der Heimen raus. So
von der Heimen raus?
Ja, nicht ganz, oder? Wir haben zuerst eine Teststrecke gemacht, durch die Schweiz im Herbst. Und es hat immer geregnet und sind bis auf Moudon gekommen, dort, wo ich das Militär gemacht habe. Und dann, am Tag bevor, dass wir abgereist sind, dann, also das ist im Sommer, ganz Anfang Sommerferien, sind wir abgereist. Und dann hatte ich eine Anhörung, gehabt, zivilen Ersatzdienst zu machen. Am Freitag war die Anhörung und am Samstag sind wir zu Moudon. Dann wieder sind wir losgelaufen und sind bis ganz auf Santiago de Compostela gelaufen.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man das Ziel erreicht hat?
Ja, das war überwältigend gewesen, wirklich. Das ist, und vor allem war es extrem schön gewesen, in einer fremden Stadt zu sein und ganz viele Leute zu kennen. Weil das sind ja alle die, die wir unterwegs auf dem Weg kennengelernt haben, sind dann auch noch alle dazugekommen oder schon dort gewesen.
Die Lotte Stöckli hat den Jakobsweg 2-mal gemacht. Einmal, wo sie mit ihrem Mann zusammen einen Film dreht. Das ist das erste. 4-mal? Jesus Gott, Entschuldigung. Aber einmal, und das ist eigentlich das Wesentliche, das hat er nicht zum 60. Geburtstag selber geschenkt, der Traum erfüllt, dann hat er das ganz allein gemacht. Wie habt ihr den Moment erlebt, wo ihr dort angekommen seid?
Also, ich war traurig. Es ist, wie der Herr Dreyer sagt, es war schön, wir haben viele Leute getroffen wieder, wo man auf dem Weg schon kennengelernt hat. Wir sind eine grosse Familie auf dem Weg. Und dann, das war ja schön, wir haben zusammen ein bisschen gefeiert, dass man die Strapazen ausgehalten hat. Auch. Und, aber mir war auch ein bisschen traurig, dass der Weg jetzt zu Ende geht.
Und dann seid ihr einfach auch wieder selber allein zu Hause gefahren, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug?
Nein, doch. Der Mann und die Tochter haben mich abgeholt und das war auch ganz schön gewesen.
Kommen noch einmal schnell zum Andreas Dreyer, wo ich etwas ansprechen möchte, das einmal im Monat stattfindet. Die sind hier in einer Männergruppe mit dabei. Das sind 7 Herren, die sich einmal im Monat treffen, um auszutauschen. Das ist jetzt ein pauschaler Begriff. Was heisst das genau? Was machen die da?
Wir reden über uns selber. Weil über andere reden und über anderes reden, das können wir ja gut. Aber über uns selber reden, sind wir immer wieder herausgefordert.
Das klingt jetzt schon fast ein bisschen therapeutisch. Oder ist das die auch mal einfach zusammen zu Nacht essen und ein bisschen miteinander reden über...
Wir haben immer etwas zu essen dort, dass man jemanden noch nichts gehabt hat. Und einmal im Jahr essen wir auch nur miteinander. Oder?
Mhm. Ja. Und wie ist es da dazu gekommen?
Ja, das war so. Wir waren ein paar Kollegen und haben die Idee gehabt, eben eine Männergruppe aufzutun. Und ich habe das hier schon in der Ausbildung als Religionslehrer gemerkt, dass ich mich jetzt stark interessiert, wie kann man eben umgehen mit anderen Leuten und dass der Bereich von wie man sich selber wahrnimmt oder sich selber ausdrückt, eben die Gefühle auch wahrzunehmen, dass der bei mir genauso verschüttet ist wie bei ganz vielen anderen Männern. Und ich fand, das ist eine ideale Möglichkeit, so eine Unterstützung zu haben unter Männern, so, wo man eben sehr ehrlich ist zueinander. Und dann haben wir verschiedenste Leute gesucht und zuerst haben wir miteinander gegessen und ganz, ganz viel getrunken. Und bis ich dann gesagt habe, ja, das kann ich schon, das brauche ich euch nicht. Und dann hat sich dann die Form von dieser Mannengruppe immer mehr gezeigt, was wir überhaupt wirklich wollen.
Was geht euch durch den Kopf, Lotte Stöckli, wenn ihr das jetzt hört? Noch interessant.
Ja, sicher, ja. Hey. Ich finde, es wäre gut, wenn auch die Frauen das würden machen.
Das habe ich nämlich jetzt auch gedacht. Wieso ist das eigentlich nur eine Männergeschichte? Oder? Die Frauen könnten das auch.
Zwar, die Frauen sind ganz fest in der freiwilligen Arbeit tätig. Das habe ich selber erfahren. Und da tut man sich auch austauschen. Und man ist vielleicht auch eine der Frauen, die ein Problem hat. Man probiert, mit ihr zu reden. Da hat man während der Arbeit, die man dann macht, hat man die Möglichkeit, ja,
Und da habt ihr ja auch schon ganz viele eigene Erfahrungen gemacht, auch mit all diesen Dokumentarfilmen, die ihr immer wieder neu herreisen, wo ihr irgendwelche Missstände aufgreift.
Ja. Ja. Das war ein ganz wichtiger Moment vor dem Film. Wir sind nicht gegangen, die Kamera auspackt und auf die Leute los. Es war uns jedes Mal wichtig, dass wir zuerst ein bisschen bei diesen Leuten waren, mit ihnen sogar gearbeitet, mit ihnen am Tisch gegessen haben. Und um sie können lernen, aber dass auch sie uns haben können gelernt und gewusst haben, was ist unser Anliegen.
Und darüber auch wieder ein bisschen können reflektieren. Und reflektieren ist ein wichtiger Teil im Leben. Tut auch der Andreas Dreier sehr regelmässig betreiben. Jeden Morgen hat er mir gesagt, tut er zum Anfang vom neuen Tag meditieren. Jetzt im Winter macht er zuerst ein Feuer im Ofen. Und dann hat er mir gesagt, Herr Dreier, ging es darum, sich selber gern zu haben.
Ja, klar.
Wie hat man sich jetzt so an einem gewöhnlichen Montagmorgen selber gern?
Ja, es geht darum, dass man sich selber auch anlächeln kann. Und man merkt, dass man das alles nicht so wild ist, eigentlich, wie man sich vorstellt, dass die Gedanken, die man auch im Kopf hat, dass die vielleicht nur ein Stürmchen sind und so kann ganz gut sein mit sich selber.
Sich selber ein bisschen anlächeln. Nehmen wir doch mit in die neue Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir Einblick haben in euer Leben, das auch ein bisschen anlächeln zwischen. Danke vielmals, Lotti Stöckli und Andreas Dreier sind hier gewesen. Wir sind euch, meine Damen und Herren, für das Interesse. Ganz schönen Sonntag allerseits und tschüss aus Süssel.
Der Gastgeber vom heutigen Persönlichen, Dani Forler, hat sich in dieser Stunde mit der Lotti Stöckli unterhalten, der ehemaligen Dolmetscherin und Reisende, und mit dem Andreas Dreier, Therapeut und Gewaltberater. Das Gespräch, das ist live aus dem Sommerhaus Zursee im Kanton Luzern gekommen, Technik Stefan Schneider und Severin Bucher. Heute in einer Woche heisst die Gastgeberin Katharina Kilchenmann und bei ihr sind dann Giuseppina Barone, PR-Mitarbeiterin von der Schule für Blindenführhunde in Allschwil und der Stefan Kurt, Schauspieler. Und diese Runde, die trifft sich dann im Taburettli zu Basel. Sie können dort auch dabei sein, live am Sonntagmorgen, oder hören Sie es am Radio. Alle unsere persönlichen Sendungen sind ja immer am Morgen um 10 Uhr am Sonntag live und zu oben am 10 Uhr dann in der Wiederholung. Ebenfalls auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.